Und stellt euch vor, wir betrachten heute Morgen ein Bibelwort miteinander, welche das Wort danken mit keiner einzigen Silbe erwähnt, obgleich die Begebenheit, die Jesus erzählt, allen Grund bietet, dankbar zu sein oder Dankbarkeit in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen. Wir können sagen oder uns fragen, was ihr hier vorne mit dem ersten Bild seht, hat da jemand Erntedank vergessen? Sollte da jemand doch tatsächlich vergessen haben, für die Ernte im Leben zu danken? Nicht zu fassen, kaum zu glauben, es stimmt, hier hat gleich jemand Erntedank vergessen, obwohl die Ernte groß ist, die Scheune zum Bersten voll und obwohl die Person, wie auf dem Bild zu sehen ist, als Landwirt viel Frucht in den Händen hält. Erntedank vergessen? Das kann uns doch eigentlich nicht passieren, oder? Zumindest werden wir einmal im Jahr an Erntedankfest, werden wir daran erinnert, dankbar zu sein für all das Gute, das uns im letzten Jahr widerfahren ist. Dazu haben wir ja unseren Gottesdienst. Nun, wir werden sehen, ob das ausreicht. Fangen wir einmal von vorne an. Jesus wird eines Tages von einem Menschen gefragt. Der Name ist uns nicht bekannt. Die Geschichte ist in Lukas 12, Vers 13 folgende. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Und sie beginnt so. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder zum Erbschlichter über euch gesetzt? Und Jesus sprach zu ihnen, also dann zu dem ganzen Volk: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Jesus soll also in einer Erbangelegenheit schlichten. Zwei Dinge fallen hier auf. Das erste, er lehnt dies ab. Er sagt: Ich bin dazu nicht beauftragt. Wer hätte mich von euch zum Richter oder zum Erbschlichter bestellt? Mein Auftrag ist ein ganz anderer. Er lehnt dieses Anliegen ab. Zweitens, er verweist in diesem Zusammenhang auf gewisse Gefahren für uns alle. Seht zu und hütet euch vor aller, also von jeglicher Form von Habgier. Das heißt, so diese unstillbare Sehnsucht, die in jedem von uns schlummert, das will und das muss ich haben und das wäre auch wichtig für mich. Oder diese Befürchtung, ich möchte auf keinen Fall übergangen werden, wie wahrscheinlich hier in dieser Erbgeschichte. Habgier als Potenzial zur Sucht, die zur Geisel wird: Ich habe genug, aber will noch mehr. Diese Habsucht, die haben will, aber nur schwer noch geben kann. Warum sollten wir uns von dieser Form hüten? Die Begründung gibt Jesus selbst: Denn niemand, das heißt auch nicht du, auch nicht ich, denn niemand, kein Mensch, lebt davon, dass er viele Güter hat. So Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es euch an dieser Stelle geht, bevor wir weiter einsteigen in diese Begebenheit, aber ich habe mich bei einem folgenden Gedanken ertappt. Ich habe gedacht: Herr, entschuldige bitte. Entschuldige, Jesus, wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld und wenn ich so in mich hineinschaue, in mein Leben, dann muss ich sagen, wir oder ich lebe ganz gut davon, viele Güter und Besitz zu haben. Da kann sich doch keiner von uns in unserem Kulturkreis davon freisprechen, viele Güter und ein gutes Teil Besitz zu haben. Wie kannst du sagen, niemand lebt davon, dass er viel besitzt? Ich lebe ganz gut davon. Und ihr? Warum Jesus, der Sohn Gottes, letztlich aber recht hat, zeigt er uns in einem Gleichnis, welches er nun den Jüngern und den anwesenden Menschen erzählt. Und vielen, die die Bibel kennen, ist dieses Gleichnis bekannt als das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Und mit dem nächsten Bild nehmen wir uns mal mit hinein in dieses Gleichnis. Und es wird so eingeleitet: Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis und er beginnt es folgendermaßen. Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen und er dachte bei sich selbst und sprach. Machen wir hier einmal eine kurze Pause, bevor es weitergeht. Da ist also ein wohlhabender Mann, der Beruf Landwirt, Bauer würden wir sagen, ein reicher Mann. Seine Felder hatten in diesem Jahr gut getragen, so lesen wir es, welch ein Segen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Ich komme also von meinen Großeltern her noch von der Landwirtschaft, aber habe eigentlich nichts mehr damit zu tun. Aber als wir früher in einem Ort Gemeindepastor war, mit meiner Familie dort war, da gab es noch einige Landwirte, die um das Dorf herum ihre großen Felder hatten. Und wir hatten auch solche Landwirte bei uns in der Gemeinde. Und an einem Junitag 2002, ist schon etwas her, aber wenn ihr euch erinnert, 2002 im Juni war die Fußball-WM in Südkorea und Japan und Deutschland war auf dem Weg ins Finale. Und an einem Juni-Nachmittag hat es so große Hagelkörner wie Tennisballgroße heruntergeregnet auf unserem Ort und in diesem Streifen, wo dieses Unwetter niederging, lag genau unser Ort. Das hat den Bauern unseres Ortes drei Viertel der Ernte verhagelt innerhalb von 15 Minuten. Ich bin damals in den Hof rausgerannt und habe da so einen tennisballgroßen Hagelkorn genommen und habe es bei uns ins Gefrierfach gelegt, um einfach das so ein bisschen festhalten zu können, was hier passiert ist. In einer Viertelstunde drei Viertel der Ernte verhagelt. Ihr könnt euch vorstellen, in welchem Gemütszustand das Erntedankfest Anfang Oktober in diesem Jahr in unserem Ort gefeiert wurde. Aber hier bei diesen Bauern war es so, die Felder hatten gut getragen, mit vollen Händen greift er ins Getreide und jetzt kommt er ins Nachdenken und das ist ja immer schön, wenn man Erfolg hat und wenn es gut läuft, wenn man drüber nachdenkt, was mache ich denn nun und wenn man auch selbst reflektieren kann. Und er beginnt dazu, sich selbst zu sprechen und er dachte bei sich selbst und sprach. Und jetzt möchte ich euch mal zum Nachdenken anregen. Was für Gedanken würdet ihr jetzt von diesem reichen Kornbauer erwarten angesichts dieser Ernte, die er eingefahren hat? Welche Worte würdet ihr sagen, wären jetzt angebracht, gerade bei diesem persönlichen Segensfest, das er in diesem Jahr feiern darf? Was würdet ihr ihm in den Mund legen wollen? Ich habe mal einen Versuch gewagt und ihr könnt hier vorne mitlesen. Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, Gott hat mich reich gesegnet. Ich gehe hin und feiere das Erntedankfest. Inmitten der Gemeinde will ich Gott danken für all die Gaben. Ich freue mich und will die Notleidenden in meiner Umgebung mitversorgen. Wäre das nicht so ein angemessener Beitrag gewesen, angemessene Worte für das, was ihm persönlich so segensreich widerfahren ist. So könnte die Erzählung weitergehen, tut sie aber nicht. Ernte dankt, fällt im Grunde erstmal aus oder wird einfach vergessen. Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus dieses Gleichnis weitererzählt. Und jetzt habt ihr den Originaltext, den er auch in der Bibel findet. Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Ach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Darin will ich all mein Korn und all meine Vorräte sammeln. Wie gesagt, Ernte und Dank fällt erstmal flach. Nicht, weil es keinen Anlass dazu gäbe, das haben wir, glaube ich, jetzt deutlich genug herausgestellt. Da hat aber einer wirklich gut und hart gearbeitet. Gott hat es gut mit ihm gemeint und hat Segen gegeben. Gut, so gut, dass er expandieren kann und sogar muss. Und das ist ja nichts Verwerfliches. Der Bauer ist nicht nur ein guter Bauer, sondern auch ein guter Geschäftsmann. Und das ist gut und das ist schön. Er ist klug und er zeigt verantwortungsvollen Weitblick. Ich glaube, wir müssen uns hüten, dass wir diesen Bauern in diesem Gleichnis vorschnell negativ beurteilen. Das würde ihm wirklich nicht gerecht werden. Weil ich habe mich dann an Josef erinnert im Alten Testament. Wisst ihr, als er unter dem Pharao plötzlich ganz hoch aufgestiegen ist und der zweite Mann im Staate war und er ordnet an, dass in den 7 fetten Jahren, erinnert ihr euch, wenn ihr diese Stellen lest, dass es vorzusorgen gilt. Und er baut große Lagerhäuser, um das Getreide alles zu sammeln für die mageren 7 Jahre, die kommen werden. Und alle sind froh, als die 7 mageren Jahre dann kommen und übers Land streichen, dass wir einen Mann hatten wie Josef, der klug und verantwortungsbewusst und mit Weitblick vorgesorgt hatte. Also da haben wir den reichen Kornbauer auf der einen Seite und er macht genau das gleiche wie Josef unterm Pharao, damals in Ägypten. Beide richtig und gut gehandelt, dem Beispiel dürfen wir auch gerne folgen. Und doch, ihr Lieben, ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Josef auf der einen Seite und dem reichen Kornbauer auf der anderen Seite. Könnt ihr erahnen, welch gewaltiger Unterschied zwischen beiden liegt? Ich möchte euch sagen, der Josef sorgt für das Volk vor. Der reiche Kornbauer sorgt nur für sich vor. Das ist der gewaltige Unterschied. Josef hat das Volk, die Ägypter und die Juden, sein Volk im Blickfeld. Und er möchte seine Gaben, sein Geschäftssinn, seinen Weitblick dafür nutzen, damit das Volk auch durch dürre Zeiten hindurchkommt. Beim reichen Kornbauer lesen wir nur, dass er für sich selbst sorgt. Statt Volksfürsorge, Ego-Vorsorge beim Kornbauer. Er ist viel zu sehr mit seinem Reichtum beschäftigt. Wollt ihr noch sehen, woran wir das in unserem Text erkennen können? Zumindest in der deutschen Übersetzung liegt es uns sehr, sehr nahe. Schaut mal auf das nächste Bild. 6-mal kommt das Wort Ich drin vor. Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte, das will ich tun, darin will ich all mein Korn, meine Vorräte sammeln. 6-mal, er hat nur sich selbst im Blickfeld und seine Zukunft. Ein klares Indiz, worum es ihm geht und worum es sich dreht. Ich meine mir mich. Und das im Hintergrund, im Kontext von Habgier und dieser Geschichte, wo Jesus gefragt wird, du sollst so Erbprobleme schlichten. Ego-Bezogenheit, ihr Lieben, lässt uns das Danken vor Gott allmählich oder immer mehr vergessen. Wenn dein Ich den Mittelpunkt deines Lebens einnimmt, kann es Gott nicht mehr sein. Und dann beginnt das, dass wir anfangen, Gott zu vergessen. Bei aller Klugheit und bei aller Weitsicht, er vergisst Entscheidendes. Und jetzt bleiben wir nochmal im Rahmen von der Landwirtschaft. Wem hätte er denn das zu verdanken, dass er diese Tatkraft hat, diese Klugheit, die Felder zu bestellen? Von wem kommt es denn letztlich? Es kommt doch von unserem Schöpfergott. Die Denkkraft, die Tatkraft, die bewahrende Kraft vor dem Unwetter. Wer schenkt es ihm? Und die segnende Kraft durch Sonne, Wind und Regen, wer gibt ihm all ihren Lauf? Letztendlich ist es Gott selbst, der ihn hier versorgt und hilft. Aber ihm bleibt keine Zeit für einen Dank, ihm bleibt kein Raum für Innehalten. Das Leben muss gelebt werden, die Herausforderungen müssen angenommen werden. Und ist es nicht auch so in unserem Leben? Das Leben will gelebt sein mit Genuss und Freude. Das Leben muss gelebt werden mit den Herausforderungen, mit den Nöten, die sich uns stellen. Die auch der Erfolg mit sich bringt, die das Weiterkommen auch mit sich bringen. Und da kann es schon passieren, dass man zu sehr einfach mit sich selbst immer nur beschäftigt ist und Gott aus der Mitte des Lebens sich verabschiedet. Gott kommt nicht mehr rein vor. Wer sein persönliches Erntedankfest vergisst, ihr Lieben, zeigt, dass er Gott vergessen hat. Und jetzt möchte ich den Bogen zu uns spannen. Vergessen wir wirklich, Gott zu danken für all das Gute in unserem Leben? Das kann uns doch nicht passieren, oder? Ich habe mir an der Stelle schwer getan, zu überlegen, wie könnten wir an diesem Thema für uns persönlich dranbleiben, sodass es in unsere Lebenswirklichkeit noch tiefer hineinspricht. Und dann habe ich einen Artikel gelesen von Dr. Johannes Zimmermann, der ist mir nicht näher bekannt, aber in einer Zeitschrift, die heißt Zuversicht und Stärke, das ist so ein Vorbereitungsheft für Prediger. Da kann man immer mal reingucken, wenn man andere Gedanken sucht zu bestimmten Bibeltexten. Und da habe ich einen Artikel gelesen zu dem Thema Gott vergessen. Und ich möchte euch zitieren. Er schreibt, Gott vergessen meint nicht, das Sein oder die Existenz Gottes zu bestreiten. Das tun wir in der Gemeinde wahrlich nicht. Aber Gott vergessen meint, das konkrete Wirken Gottes im eigenen persönlichen Leben auszublenden, nicht mehr sehen zu wollen oder gar nicht mehr sehen zu können. Zitat Ende. Und so geht es diesem wohlhabenden Kornbauer hier ja auch. Und dann spricht Zimmermann in diesem Zusammenhang von einem, finde ich, sehr erschreckenden Begriff, den er in Verbindung bringt mit uns, die wir uns die Frommen nennen. Er spricht von dem praktischen Atheismus in frommen Kreisen. Und ich dachte, das ist doch ein Gegensatz, das kann doch gar nicht passen. Atheismus heißt doch sich von Gott lösen, nicht mit Gott rechnen. Und ein frommer Kreis, natürlich die Frommen, das sind doch die, die mit Gott rechnen, die mit Gott leben. Und er spricht davon, dass die Gefahr bei uns ist, dass wir in einen praktischen Atheismus hineinkommen, obwohl wir uns nach wie vor in frommen Kreisen bewegen und zum Beispiel Gottesdienste besuchen oder sonst wie im christlichen Umfeld unterwegs sind. Man glaubt zwar an die Existenz Gottes, Zitat, aber ohne Konsequenzen für das eigene Leben. Das Leben wird so gestaltet, als ob es Gott nicht gäbe, obwohl ich dennoch an ihn glaube. Ich finde es hochinteressante Gedanken, einmal darüber näher nachzudenken. Mich hat es dann an den Jakobusbrief erinnert. Dort schreibt der Bruder Jesu im 4. Kapitel ab Vers 13 an die Christen. Also an die frommen Kreise, an die, die mit Gott unterwegs sind. Und erinnert sie, steht ihr nicht auch in der Gefahr, in den praktischen Atheismus abzudriften? Und da lest es sich so in Kapitel 4, Vers 13. Noch etwas will ich euch sagen. Manche von euch kündigen an, heute oder morgen wollen wir hierher und dorthin reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben. Wir wollen gute Geschäfte machen. Wir wollen viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Schreibt Jakobus. Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Und nachdem er diese Wahrheit aufgezeigt hat, schreibt er, darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Ich kenne das immer so von den älteren Geschwistern. Früher, als ich jung war, noch Gemeinde oder junger Pastor, da haben mir die Älteren das öfters gesagt. Wenn der Herr will und wir leben, übernehme ich diesen Dienst nicht. Wenn der Herr vorher nicht kommt, dann machen wir das. Also sie hatten das im Blickfeld, wenn der Herr will und wir leben. Das hört man beim reichen Kornbauer hier mit keiner Silbe. Und Jakobus sagt, macht's lieber so, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir dieses oder jenes tun. Es geht nicht darum, diese Dinge zu tun, zu genießen, zu entwickeln. Es geht nicht darum, keine Karriere machen zu dürfen und so weiter oder Erfolg zu haben, sondern es geht darum, dass Gott mit hineinkommt und dass unsere Zerbrechlichkeit und dass unsere Endlichkeit des Lebens mit hineinkommt. Wenn Gott es will und wir leben. Und dann schreibt Jakobus ihnen nochmal ins Stammbuch, den Christen, ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an, eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Wer gelegen hat, Gutes zu tun und es trotzdem nicht tut, ihr Lieben, der wird vor Gott schuldig. Ja, wir glauben, dass Gott ist, aber wir blenden ihn oft im praktischen Lebensvollzug aus. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wie würdest du antworten auf das von Jakobus gesagt? Und auf diesen prägnanten Begriff, den Zimmermann hier prägt, praktischer Atheismus in meinem frommen Leben. Es sind Worte, die uns herausfordern und vielleicht stören sie dich auch. Aber es gibt auch ein heilsames Erschrecken, das gut ist und das der Heilige Geist in uns hervorbringen will, damit wir hier an dieser Stelle neu nachdenken und vielleicht wieder auf die rechte Spur kommen. Wie viel praktischer Atheismus steckt in mir? In dir? Wie viel vom reichen Kornbauer lebt in mir? Erntedank 2023 lädt dich ein, lädt mich ein, von dieser Seite aus drüber nachzudenken. Und das sollten wir nicht leichtfertig abtun, sondern beherzigen, denn es geht ja weiter. Wer Erntedank vergisst und da dann in der Gefahr steht, Gott zu vergessen immer mehr, da geht ja die Spirale gerade weiter und das führt uns zu dem nächsten Punkt. Wer Erntedank vergisst, vergisst auch den Mitmenschen. Und bei Jesus im Gleichnis liest sich das so, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Der Kornbauer fährt fort zu sagen, ich will zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Lass es gut gehen, bereise die Welt, nimm alles schön auf dieser Erde mit und freu dich, dass deine Rente, dein Vermögen so groß ist, dass du ausgesorgt hast und das Leben bis zum Lebensende genießen kannst. Das sind vielleicht so Worte, die in unsere Zeit passen. Volle Scheune, weitreichende Pläne. Das ist die Basis, auf der sich's leben lässt oder besser gesagt, auf der sich's gut gehen lässt und ruhen lässt. Und ich möchte schon sagen, wer will das diesem Mann verdenken? Dafür hat er lange gearbeitet. Dafür hat er organisiert, sich weiterentwickelt. Wer will es ihm verdenken? Das ist der Lohn aller Tage Mühe. Und das darf jetzt auch seine Berechtigung haben. Aber wenn es die einzige Berechtigung ist, oder wenn es die vorwiegende Berechtigung ist, dann würde etwas an der Stelle schief laufen. Und es läuft schief, weil er in seiner Gottvergessenheit dann auch den Nächsten vergisst. Jede Gabe verbindet eine Aufgabe. Er sieht nicht, wer könnte meine Hilfe gebrauchen. Er nimmt nicht die Verantwortung wahr für das, was er segensreich alles erhalten hat. Verantwortung für andere wahr, die es nicht so gut haben. Er sieht nur sein Wohlergehen, sein Weiterkommen. Ich habe überlegt, was könnte dieser reiche Goldbauer damals in Jerusalem, was hätte er Gutes tun können? Nur ein Gedanke, er hätte einen Tafelladen in Jerusalem gründen können. Er hätte ein Erntedankfestessen für Hungrige im Tempel organisieren können. Er hätte den Leviten eine besondere Gabe im Tempel zukommen lassen. Oder er hätte Pakete zum Leben schnüren können und das Ganze organisieren und dann von Jerusalem aus in die weite Welt schicken. All das und solche Dinge hätte er tun können. Aber er macht es nicht. Warum? Weil die Lebensmittel, darf ich es mal so sagen, weil die Lebensmittel seine Lebensmitte geworden sind. Und da müsst ihr nur ein L wegstreichen von Lebensmittel und dann seid ihr schon bei Lebensmitte. Die Lebensmittel, sein Ertrag, das, was er bekommen hat, wird zur Lebensmitte. Und dann wird Gott natürlich an den Rand gedrängt. Unweigerlich. Und deshalb kann er dann auch nicht mehr abgeben und nicht mehr weitergeben, weil es auch in seinem Herzen was macht. Er ist zwar reich an Gütern, sogar im Überfluss, aber er hat keinen inneren Reichtum mehr und keine innere Freiheit mehr zu geben, abzugeben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem merkwürdig reichen Mönch. Sie ist schnell erzählt und sie zeigt, was gemeint ist. Die Geschichte vom merkwürdig reichen Mönch. Ein Wanderer bittet, als er einen Mönch trifft, ihm etwas Kostbares zu geben. Wärst du mir, dem Wanderer, durch die Zeit bereit, etwas Kostbares aus deinem Leben zu geben? So fragt der Wanderer den Mönch. Der Mönch gruselt in seinen Taschen und er gibt ihm einen wertvollen Stein. Und der Wanderer entdeckt auch, dass dieser Stein wertvoll ist. Er nimmt diesen Stein an. Am nächsten Tag kommt er aber wieder zum Wanderer, der Wanderer zum Mönch zurück und sagt, du Mönch, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ich musste dich heute wieder aufsuchen und musste dich wieder finden. Der Stein ist sowas von schön und kostbar, den du mir gegeben hast. Sag mir nur, was hast du für einen Reichtum, das dir ermöglicht, mir solch einen wertvollen und schönen Stein zu geben? Und wisst ihr, was der Mönch sagt? Es ist mein Reichtum, den ich in Gott habe, der mich befähigt hat, dir diesen schönen Stein, wertvollen Stein zu geben, obwohl ich dich nie kenne und nie mehr gedacht hätte, dass wir uns treffen. Es ist der Reichtum in meiner Beziehung zu Gott, der mich fähig macht, dir diesen kostbaren Stein zu geben. Wir Kinder Gottes sind in unseren Breitengraden wahrlich materiell reich beschenkt. Ihr Lieben, lest mal in Epheser 1 wieder nach, wie sehr wir geistlich in Gott beschenkt sind als Kinder Gottes. Und lasst davon mal wieder euer Herz füllen und euer Herz öffnen. Lasst uns also Jesus nicht vergessen und nicht die notleidenden Menschen. Aber jetzt müssen wir die Erzählung noch abrunden oder dieses Gleichnis. Und jetzt kommt noch mal ein richtig harter Brocken, den es zu verdauen gilt, wenn wir an den Kornbauer denken und es übertragen auf unser Leben. Ihr könnt es ja vorne mitlesen. Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Es ist schon tragisch. Der reiche Bauer hat viel nachgedacht. Aber letztlich hat er zu kurz gedacht. Er hat viel nachgedacht und er hat gut nachgedacht. Aber er hat letztlich, sagt hier Jesus, zu kurz gedacht. Er hat nicht nur Gott vergessen, er hat den Nächsten vergessen und hat am Ende sein Lebensende vergessen, nicht mehr bedacht, wie zerbrechlich das Leben am Ende oder generell ist. Gott sprach zu ihm, nach dem selbstbezogenen Gespräch, das der Bauer mit sich selbst führt, schildert Jesus das Gleichnis, dass Gott nun zu ihm spricht. Und Gott redet, ich kann es nicht anders sagen, Tacheles, er redet Klartext, Er bringt es auf den Punkt und legt den Finger genau in die Wunde bei diesem reichen Kornbauer. Und wisst ihr, was ich glaube? Wenn unser reicher Kornbauer, der so gut organisiert hat, mit Weitsicht das alles gemanagt hat, der hätte bei einer volkswirtschaftlichen Fakultät in Jerusalem den Ehrendoktorhut bekommen. Da musste er nicht studieren, dafür hat es vielleicht nicht gereicht. Aber die praktische Art, wie er gemanagt, wie er das vorangebracht hat, wie er die Scheunen voll gemacht hat und das alles erweitert hat, seinen Betrieb. Ich glaube, er hätte von einer volkswirtschaftlichen Fakultät in Jerusalem die Ehrendoktorwürde und den Ehrenhut und eine Urkunde und so eine Anstecknadel bekommen und hätte vielleicht in praktischer volkswirtschaftlicher Vorlesungen sein Wissen, seine Erfahrungen zum Besten geben dürfen. Den Ehrendoktorhut hätten sie ihm aufgesetzt. Aber wisst ihr, welche Kappe zieht Gott dem reichen Kornbauer auf? Er zieht ihm die Narrenkappe auf. Du Narr, klug handeln, aber nur auf dich bezogen sein. Entschuldigung, du Blödmann, wirtschaftlich klug, aber lebensmäßig zu dumm und zu kurz gedacht. Du Narr, du hast alles bedacht, aber nicht dein Lebensende. Du Tor, weißt du nicht, dass der Mensch nicht davon lebt, dass er viele Güter hat und noch mehr anhäuft? Du bist reich an Gütern, aber arm bei Gott. Und so wie dir wird es jedem gehen, damit schließt Jesus dieses Gleichnis ab, der nur irdische Schätze anhäuft und ist nicht reich bei Gott. Also ich kann mir vorstellen, das saß, das ging tief bei dem Kornbauer rein. Das ging nicht für Öl runter, aber das hat richtig gesessen. Das hat genau den springenden Punkt in seinem Leben, hat hier Jesus angesprochen. Ich hoffe, dass ihn das aufgerüttelt hat und ein heilsames Erschrecken hervorgerufen hat. Wisst ihr, manchmal will Gott ein heilsames Erschrecken in unserem Leben hervorrufen. Das Erschrecken ist nötig, damit wir aus dem Tritt des Gewöhnlichen und dessen, was wir richtig und vielleicht auch für Gott gefällig halten, herauskommen. Und dieses Erschrecken soll heilsam sein. Heilsam heißt, dass wenn ich erschrocken bin, dass ich neu nachdenke, neu umdenke, mich neu auf Gott ausrichte und dass dann Heilsames in mein Leben bis hin zum Heil des Lebens in mein Leben hineinkommt. Und manchmal muss Gott aus Liebe zu dir ein heilsames Erschrecken in dein Leben hineinbringen, hineinsetzen. Wie würdest du darauf reagieren? Ich schließe mit einer Geschichte, die deutlich macht, wer wirklich reich ist. Ein reicher Gutsherr sagte zu einem armen Steinklopfer, im Brusthorn des Stolzes, sagt der Gutsherr zu diesem Steinklopfer, der am Straßenrand sitzt und irgendwelche Steine klopfen muss für irgendeinen Weg. Und der Gutsherr sagt in seinem überheblichen Stolz zu diesem Steinklopfer, du schau mal auf, soweit du sehen kannst, das gehört alles mir. Und du kannst die Straße so weit bauen mit Pflastersteinen, wie du willst, sie wird immer zu mir gehören. Und da fragt der Arme ihn, Entschuldigung, und der Himmel, gehört der dir auch? Der Gutsherr wagte keine Antwort, ging einfach weiter. Und der Steineklopfer sprach zu sich selbst, aber der Himmel ist mein. Und alles, was Gott gehört, gehört mir. Ich bin sein Kind, ich bin sein Erbe. Der Gutsherr war schon so weit weg, dass er diese Antwort nicht mehr gehört hat. So in dieser Geschichte. In der folgenden Nacht träumte der Gutsherr. Er träumte davon, dass der reichste Mann des Dorfes gestorben sei. Dann wachte er auf und sagt, das kann doch nicht sein. Der reichste Mann des Dorfes bin doch ich. Aber ich lebe ja noch. Erschrocken wusste er sich damit nichts anzufangen mit seinem Traum. Und er wendet sich an seinen Dienstboten. Und der Dienstbote erkundigt sich. Und dann kommt er nach Hause zu dem Gutsherrn und sagt, der Steinklopfer ist gestorben. Das heißt, der reichste Mann des Dorfes war der Steinklopfer. Nicht materiell reich in irdischen Gütern, aber reich in Gott, ihm gehört der Himmel. Ihr Lieben, Erntedank 2023 mit diesem Gleichnis von Jesus, mit dem reichen Kornbauer, bietet die Gelegenheit, aber neu wahrzunehmen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ich darf euch schon mal nach vorne bitten. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Erstens, blende Gott nicht durch eine Form praktizierten Atheismus aus deinem Leben aus. Auch wenn du dich in frommen Kreisen bewegst. Überlege, wo liegt praktizierter Atheismus in meinem Leben. Zweitens, vergesse notleidende Menschen nicht. Ich weiß, dass wir als Gemeinde viel machen und ich freue mich immer wieder darüber, wo Einzelne das in die Hand nehmen, organisieren und wo unsere Herzen offen sind, um notleidenden Menschen zu helfen. Und wir machen da eine ganze Menge und das ist schön. Aber ich möchte dich fragen, wem könntest und solltest du in nächster Zeit, welchem Notleidenden solltest du unter die Arme greifen und für ihn da sein? Ihn nicht vergessen. Und das Dritte, denke über dein Leben und dein Lebensende nach. Kannst du sagen, wirklich sagen, mein Lebensende ist in Gott verankert, ist in Jesus Christus geborgen. Da bin ich so safe, dass wenn ich heute tot umfalle, dass ich in derselben Minute bei Gott, bei Jesus im Himmel sein werde. Hast du diese innere Gewissheit? Oder hast du dein Lebensende ausgeblendet oder vergessen, aber es wird dich unweigerlich einholen? Du willst doch nicht die Narrenkappe aufgezogen bekommen. Bitte stelle dich dieser Frage und wenn du da nicht weiterkommst, wend dich an mich, an Erich, an vertrauensvolle Leute, die ihr Leben safe in Jesus Christus leben und die sich auf den Himmel freuen können, auch wenn sie heute oder morgen tot umfallen. Beim reichen Kornbauer war leider diesbezüglich nichts sichtbar. Er trug für die Welt den Doktorhut, für Gottes Reich blieb die Narrenkappe. Ich möchte uns mit hineinnehmen in eine persönliche Zeit der Stille. Das ist die schönste Zeit, weil du jetzt ganz persönlich mit Gott, deinem Schöpfer oder Heiland sprechen kannst. Und es ist die wichtigste Zeit im Gottesdienst, weil Gott sich Zeit nimmt und sich freut, dass du ganz persönlich zu ihm kommst, im Kreise aller hier in diesem Gottesdienst. Die schönste und wichtigste Zeit in diesem Gottesdienst wartet in den nächsten Momenten auf dich. Willst du sie nutzen, um mit Gott über dein Leben zu sprechen? Ich wünsche es dir. Amen.